Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines. Mit an meiner Seite Vjeko und Sebastian. Die Bayern mussten unter der Woche eine heftige 3:0-Niederlage in der Champions League einstecken. In Summe die dritte Niederlage nach 7 Spielen. Jetzt ist die direkte Qualifikation gefährdet. Man schafft es zumindest nicht mehr wirklich aus eigener Kraft. Man muss jetzt auf Rückendeckung, Schützenhilfe anderer Vereine hoffen, um sich die Extrarunde in den Playoffs zu ersparen. Selbstverständlich wollen wir über dieses Thema reden. Ansonsten auch noch Davis und Kimmich, große Themen. Davis steht vor einer Vertragsverlängerung bei Kimmich. Ist das Ganze noch sehr offen? Ich freue mich sehr, mit euch drüber sprechen zu können. Sebastian, du warst ja am Mittwoch in Rotterdam, hast ja die Atmosphäre aufsaugen können. Leider kein gutes Spielergebnis. Hast im Nachhinein auch in der Mixed Zone unter anderem die Spielerverantwortlichen vor dir stehen gehabt. Was ist dein Gefühl? Wie schätzen die Bayern die aktuelle Lage ein? Wie schwer wiegt diese Niederlage in der Champions League?
Also erstmal, die Stimmung war wirklich wild. Also es ist nicht leicht, da zu spielen. Aber was mich so ein bisschen erstaunt hat oder auch so ein bisschen schockiert hat, war, wie anfällig die Bayern waren. Ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass die Bayern nicht die großen Probleme mit Feyenoord haben werden, weil es ist jetzt keine Mannschaft, die gerade in einer großartigen Form ist. Ganz im Gegenteil, die sind in Holland Vierter. Trainer war sogar so kurz vorm Rauswurf und dann verliert man 3-0. Das hat mich schon ziemlich überrascht und auch die Art, wie man verloren hat. Klar, man hat sich Chancen rausgespielt, aber man hatte irgendwie, zumindest war es so im Stadion, nicht das Gefühl, dass die Bayern da jetzt über lange Phasen so am Drücker sind oder dass sie das Spiel noch drehen können. Das sagt man jetzt, nachdem das Ergebnis da ist, natürlich einfach, aber ich hatte wirklich nie das Gefühl, dass die Bayern dann, also spätestens nach dem 0-2 zur zweiten Halbzeit, dass sie da nochmal wirklich einen Sieg rausholen können. Das finde ich schon eine ziemlich alarmierende Situation jetzt in der Champions League. Du hast es gesagt, 3 Niederlagen aus 7 Spielen ist auch wirklich keine gute Bilanz. Und ja, du hast gefragt nach den Reaktionen der Verantwortlichen. Ich finde, dass die Verantwortlichen das ein bisschen zu schön reden. Also Max Eberl hat sich nachher hingestellt und hat gesagt, ja, wir haben heute auf die Nase gekriegt. Aber wie bei allen Niederlagen in der Champions League hat er das immer so als singuläres Event dargestellt. Also jetzt hat man halt ein Spiel verloren. Aber nein, man hat eigentlich jetzt 3 Spiele von 7 verloren. Man hat auswärts immer verloren. Danach wurde er gefragt und hat dann gesagt, er will da irgendwie keine Zusammenhänge sehen. Aber es ist ja eigentlich schon ganz deutlich auf der Hand. Die Statistiken sind ja dann ganz klar. Und es war ein sehr ähnliches Spiel zu dem Spiel in Barcelona. Klar, das ist ein hochkarätigerer Gegner, aber sehr, sehr ähnlich zu dem Spiel in Aston Villa. Das ist auch nicht die europäische Spitzenmannschaft, gegen die man da verloren hat. Und auch da hat man eigentlich gegen eine Mannschaft gespielt, die mit sehr einfachen Mitteln gewonnen hat. Immer diese schnellen Gegenstöße, die man gemacht hat gegen die Bayern, die wieder sehr hoch aufgerückt waren. Und dann gab es natürlich die üblichen Patzer von Upamecano und Kim, möchte ich schon sagen. Das ist ja in den Spielen auf dem Niveau oft so. Und die Reaktion der Bayern ist halt für mich schon immer ein bisschen so ein weiter so, war jetzt mal ein einmaliger Ausrutscher. Jetzt ist man in den Playoffs höchstwahrscheinlich. Man wird es wohl nicht mehr schaffen in die Top 8. Hat jetzt 2 Spiele mehr. Das ist vielleicht finanziell ganz interessant. Man verkauft nochmal Tickets. Man verkauft dann am Spieltag vielleicht nochmal Trikots. Man hat nochmal mehr TV-Gelder. Aber sportlich finde ich das schon sehr alarmierend, weil man kann jetzt zum Beispiel gegen Mannschaften wie Juventus zum Beispiel spielen. Und da sehe ich immer noch nicht, dass die Bayern da unbedingt gewinnen werden. Also die Meinung ist jetzt, ach ja, wir sind jetzt, oder so kam es für mich irgendwie rüber, wir sind jetzt in den Playoffs, dann haben wir halt 2 Spiele mehr auf dem Weg ins Finale der Horm und dann spielen wir die halt. So hat sich auch Neuer als Kapitän geäußert ein bisschen, aber für mich hört sich das immer so an, als wäre es jetzt ganz sicher, als würde man diese Playoffs gewinnen. Und nach der Leistung jetzt gerade in Rotterdam sehe ich das nicht so, dass die Bayern jetzt unbedingt da zum Beispiel bei Juventus gewinnen würden. Also ich finde, auch Kompany macht sich da so ein bisschen leicht. Er hat jetzt ja heute auch in der Pressekonferenz gesagt, naja, es ist alles immer eine Reaktion auf die letzte Saison, wo man titellos war. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre für mich schon Zeitpunkt zu warnen, dass es auch wieder titellos werden kann. Also klar, Uli Hoeneß hat sich hingestellt und hat schon vor ein paar Monaten gesagt, die Meisterschaft hat man eigentlich eingesagt. Für mich sieht es überhaupt nicht so aus. Wir wissen, es kommt nochmal das Auswärtsspiel in Leverkusen. Wenn die Bayern da so auftreten wie gegen Rotterdam oder sogar ein bisschen besser sind, dann gewinnt man da nicht und dann ist auch schon wieder die Meisterschaft in Gefahr. Und in der Champions League fand ich die Auftritte bisher alles andere als gut. Und Was mir da so ein bisschen fehlt, um das abzuschließen, ist so dieses Mir san mir, was die Bayern stark gemacht hat. Ich denke da an Franz Beckenbauer nach einer 3-0-Niederlage in Lyon, eine sehr, sehr ähnliche Situation, der sich dann hingestellt hat bei der Bankettrede und wirklich die Mannschaft mal gemaßregelt hat und gesagt hat, wir spielen hier wie eine Uwe Seeler-Traditionsmannschaft. Bei der jetzigen Bayern-Führung, und nachher hatte man dann Erfolg, und bei der jetzigen Bayern-Führung ist eigentlich nach jeder Niederlage und nach jedem Rückschlag gibt es immer die Message weiter so. Es wird da schon so ein bisschen nach meinem Gefühl eine Wohlfühloase kreiert. Ich glaube, gerade Eberl versucht so ein bisschen die Gladbach nach Bayern zu bringen und sich nicht an dieses Mir san mir vom FC Bayern anzupassen. Dass man jetzt wirklich sagt, jetzt ist ein sehr, sehr gefährlicher Moment. Wir steuern da dagegen, sondern es gibt immer diese Message weiter so. Und das hat vielleicht in Gladbach über Jahre funktioniert. Das hat bei Eberl schon nicht mal mehr in Leipzig funktioniert, weil jetzt auch ein Minzlaff oder ein Red Bull-Konzern auch nicht untätig zuschauen bei sowas. Und ich denke, es wird ein ganz, ganz hartes Erwachen geben, wenn es dann aus in der Champions League gibt. Und wenn dann noch die Meisterschaft verloren wird, dann könnte es wirklich brennen beim FC Bayern. Also ich sehe die Lage jetzt kritischer als viele, viele Stimmen, die ich so höre aus der Führung und auch von Teilen der Fans, so bei uns in der Community zum Beispiel.
Ja, jetzt kann es natürlich auch sein, dass man natürlich vor den Kameras das Ganze nicht direkt so kommunizieren wollte, nicht wahrhaben wollte. Man hat jetzt ja aber Zeit, im Hintergrund Virko aktiv zu werden. Die Transferperiode läuft noch bis zum 3. Februar. Man sieht ja ganz klar, dass es auch irgendwo ein Kaderproblem ist. Gerade wenn man schaut, wie die Scorerverteilung ist, wie die Offensive. Klar, man würde sagen, in der Bundesliga klappt doch alles. Man ist auf dem Weg zu einer 100-Tore-Saison, aber die wenigen Tore, die geschossen werden, sind ja auch auf ganz wenige Schultern verteilt. Wenn dann eben den Harry Kane dann gerade keine 100%igen mehr reinmacht oder gar nichts mehr reinmacht, dann haben die Bayern ja da dennoch ein Problem, was man personell lösen könnte. Jetzt hat man gestern in den Medien viel von Weckrufen lesen können, Handlungsbedarf, und es besteht ja auch die Möglichkeit eben der Verantwortlichen, jetzt nochmal zu reagieren. Glaubst du denn, dass da wirklich was passieren könnte und dass die Bayern sich im Winter jetzt nochmal aufrüsten, um dann eben diese Ziele Bundesliga, Champions League, Finale daheim nicht zu gefährden? Oder kann man sagen, dass die Verantwortlichen nach wie vor daran festhalten, dass gar kein Bedarf besteht?
Ja, ich gehöre auch zur Fraktion Weckruf und war dann so ein bisschen nach dem Spiel ernüchternd. Sebastian hat es gerade gesagt, also ich kann dieses weiter so persönlich auch nicht mehr hören. Also wir hatten jetzt, oder die Bayern hatten 30 Torschüsse, da waren bestimmt 3-4 richtige Weltklasse-Paraden von Justin Bio dabei, keine Frage. Aber dennoch kann der eine oder andere Ball auch mal reingehen und da läuft das Spiel natürlich anders, und das fehlt den Bayern gerade aktuell. Und was mich erschreckt, ist die Tatsache, dass es ja kein Einzelspiel ist, sondern es ist ein Muster. Also diese mangelhafte Chancenverwertung hat man ja auch schon gegen andere Teams gesehen, zuletzt auch gegen Gladbach, gegen Wolfsburg hat man quasi auch nochmal einen knappen Sieg eingefahren. Also das ist ein Muster, das wiederholt sich. Und bevor ich jetzt auf den Winter komme, gehe ich vielleicht mal kurz auf den Sommer zurück. Ich bin der Meinung, man hat einfach im Sommer dann verschlafen, die Offensive nochmal an den bestimmten Positionen nachzubessern. Du hast es gesagt, der FC Bayern hat faktisch keinen echten Mittelstürmerersatz für Harry Kane in seinem Kader. Und das spürt man jetzt einfach. Harry Kane, ob er jetzt eine Torkrise hat oder nicht, ich würde sagen, er hat eine in den letzten 7 Spielen 2 Tore und davon 2-mal vom Punkt. Das ist für ihn, für seinen Anspruch, für das, was man von ihm erwartet, zu wenig. Das hat auch Eberl gesagt, wir brauchen seine Tore. Und jetzt ist man im Winter, und wie alle wissen, der Winter ist eine bescheidene Phase, um sich zu verstärken. Du hast unzufriedene Spieler, du hast teure Ablösen, du hast im Grunde jetzt nicht unbedingt die Mega-Option, und wir wissen es auch alle, welcher Verein lässt seine Top-Spieler im Winter ziehen? Niemand, weil alle haben Saisonziele, die sie erreichen wollen, und du holst dir meistens unzufriedene Spieler rein oder Spieler, die verletzt sind, und deswegen ist es schon mal per se ein schwieriges Fenster. Wir hatten, es wabern Namen herum, die auch schon teilweise sehr konkret sind, wie ein Christopher Nkunku. Da hast du aber ein dickes, fettes Preisschild von 70 Millionen sozusagen auf ihm draufkleben. Und das ist natürlich viel, viel Geld. Zu viel eigentlich für Wintertransfer. Und die Bayern sind ja bekannt dafür, im Winter eigentlich nur in Notfällen Geld in die Hand zu nehmen. Letztes Jahr, als man Boué geholt hat, als wirklich Bedarf war, weil einfach die Leute ausgefallen sind. Und Boué geholt haben, genau. Und so ein bisschen ähnlich wie bei der Spielkritik nach dem Rotterdam-Spiel ist man auch bei den Mittagsthemen so ein bisschen zurückhaltend. Man sagt, nein, man ist zufrieden, der Kader ist top, man muss nicht nachjustieren, aber dann kommt immer so zum Abschluss, aber Fußball kann man nichts ausschließen und man weiß nie. Also das ist so ein bisschen auch sehr, sehr viele Phrasen für mich. Also, dass der Kader wirklich gut ist, daran habe ich meine Zweifel, vor allem mit der Offensive, weil wenn der Kader wirklich ausgezeichnet wäre, dann hätte man A, diese Offensivprobleme nicht und nicht diese Leistungsschwankungen, gerade auch auf der Flügelposition. Und B, würden Namen wie Coman, Gnabry und Sané nicht sozusagen permanent als Verkaufskandidaten gelten, beziehungsweise als Streichkandidaten. Also mit Sané zögert man ja zu verlängern. Wenn das wirklich der Top-Top-Top-Spieler ist, wie Pep sagen würde, dann hätte man schon verlängert. Und bei Coman und Gnabry halten sich seit Monaten Gerüchte, dass der Verein bei entsprechenden Angeboten bereit wäre, sie zu verkaufen. Also wenn man ehrlich sein möchte oder ehrlich ist, dann muss man sich eingestehen, dass die Bayern gerade in der Offensive sehr, sehr viele Baustellen haben. Ich kann die Verantwortlichen nachvollziehen, dass man im Winter da jetzt nicht unbedingt ins Risiko geht. Aber aus Fansicht blutet mir schon das Herz. Es ist das Finale de Home. Wenn ich mir jetzt das Rotterdam-Spiel anschaue, ist nicht nur das Achtelfinale eine weite Ferne gerückt. Sebastian hat es gesagt, auch das Weiterkommen der K.O.-Runde ist erstmal fraglich. Und in der Liga kann es auch ganz schnell wieder, sage ich mal, kippen mit 4 Punkten, weil das ist quasi ein verlorenes Spiel. Und vom Pokal brauchen wir gar nicht zu sprechen. Also ich glaube auch, die Bayern werden nicht schlecht beraten, vielleicht im Winter nochmal das Festgeldkonto zu räumen, die Schatulle aufzumachen und nicht alles in den Sommer reinzuschieben, sondern wirklich die Saison nicht irgendwie so zu Ende bringen, aufs Beste hoffen, sondern wirklich aktiv was dafür tun, dass man den maximalen Erfolg hat. Und den maximalen Erfolg meines Erachtens wird man dann haben, wenn man nochmal in der Offensive nachlegen kann. Und gerade ein echter Mittelstürmer, Nkunku, ist zwar jetzt auch kein richtiger Mittelstürmer, aber er hat das gespielt in Leipzig, er kann das spielen und wäre natürlich für Kane, der ja anscheinend auch noch nicht ganz fit ist, was man so hört, dass er sich immer wieder mit Rückenproblemen rumplagt seit der Euro letztes Jahr, dass der einfach mal ein paar Pausen bekommt, weil wen soll ein Kompany aufstellen? Also Tell vertraut er nicht, das Experiment mit Gnabry hat nicht geklappt und Olise Mittelstürmer, also er hat ja faktisch keine Option und Thomas Müller ist auch kein Mittelstürmer, also muss Kane durchspielen, wo er vielleicht mal in der 70. oder so runter müsste, mal durchzuschnaufen, weil er einfach nicht mehr körperlich auf dem Level ist. Also verzwickte Situation und ich bin gespannt, ob sich in den kommenden Tagen noch was tut. Bei Mathis Tell hört man ja, dass er vielleicht nochmal umdenken könnte. Ich glaube, das ist auch so ein Dominostein, der fallen muss. Wenn Tell seine Bereitschaft zeigt, verliehen zu werden im Winter, dann ist ein Kaderplatz frei und dann könnten die beiden nochmal tätig werden. Aber ansonsten sehe ich da eher schwarz, um ehrlich zu sein.
Ich finde halt auch, man macht sich zusätzlich noch ein bisschen einfach, wenn man immer dieses sagt, das Wintertransferfenster ist so schwierig, da machen wir im Normalfall dann eigentlich nichts. Ich sehe schon Vereine in Europa, Top-Vereine, die in Europa jetzt im Winter was machen. Manchester City, die haben eine Krise, die holen Omar Marmoush, übrigens auch ein Spieler, der beim FC Bayern mal im Gespräch war. Die haben das Geld einfach in die Hand genommen. Oder ein Kyle Walker geht jetzt zur AC Milan. Auch ein Spieler, der mal beim FC Bayern im Gespräch war und die machen diesen Deal klar. Also die Bayern könnten jetzt auch einen Rechtsverteidiger ganz gut gebrauchen. Die Bayern könnten den Stürmer ganz gut gebrauchen und diese Vereine machen halt diese Deals. Also warum sollte man jetzt nicht für einen Nkunku dann Geld in die Hand nehmen? Wir dürfen nicht vergessen, Christopher Nkunku war 2022 Deutschlands Spieler des Jahres. Also der hat wirklich die Bundesliga aufgemischt. Der hat auch bei Chelsea, ist er ein absoluter Leistungsträger. Klar, der hatte dann eine schwere Verletzung und war dann ein bisschen weg vom Fenster. Aber das wäre so ein Spieler, der die Bayern weiterbringen würde. Und da kann ich auch irgendwie nicht so richtig verstehen, dass man das dann festmacht an einem Mathis Tell, der ja bei allem Respekt halt ein Bankdrücker ist, ein Kaderspieler. Ich finde, man könnte auch einen absoluten Topspieler für die Offensive holen, wenn da jetzt halt einer mehr auf der Bank sitzt. Also da finde ich, machen sich's Freund und Eberl auch ein bisschen leicht, dass sie dann das eigentlich immer so halb kategorisch ausschließen, dass man im Winter nichts macht. Weil als Manager hat man 2 Transferperioden. Warum soll man eine immer ausschließen? Und es ist jetzt nicht so, dass im Sommer so allzu viel gegangen ist. Gerade bei Freund frage ich mich, das ist jetzt ja auch schon die 3. Transferperiode, die er, glaube ich, hat, seit er bei Bayern ist. Der wurde ja angekündigt als das Diamantenauge, der dann die jungen Haalands auspackt. Da kam jetzt auch nicht so viel außer Sacha Boué. Also da fehlt mir auch noch ein bisschen dieser Arbeitsnachweis von Freund, dass es nicht nur immer um Beschönigen geht der jetzigen Situation, sondern dass man mal sagt, okay, dann hole ich vielleicht keinen Marmoush für 80 Millionen, aber dann hole ich mal eine Perle für 20 Millionen, der dann aber auch wirklich einschlägt. Und also da finde ich, sollte man jetzt auch nicht dieses Transferfenster so verstreichen lassen, weil dafür brauche ich eigentlich keine 2 sportlichen Verantwortlichen, um dann immer zu sagen, ja, wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden, was Freund ja heute wieder gesagt hat.
Ja, und andere Vereine scheinen ja die Lösung zu finden. Ich meine, Rashford war jetzt auch wochenlang bei den Bayern im Gespräch, aber auch davor schon jahrelang. Wäre jetzt eine Option, kann sich wohl verleihen lassen von United. Dortmund war dran, scheint aber wohl zu teuer zu sein. Dann haben wir auch noch Spieler wie Kolo Muani, die jetzt zu Juve gewechselt sind, auch als Leihspieler. ohne viel Risiko, ohne viel Verpflichtung, hat in der Bundesliga auch bestens funktioniert, hätte vielleicht auch bei den Bayern zu alter Stärke finden können. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob die Bayern nicht auch mit Nkunku und Chelsea irgendeine Lösung mit einer Leih- und Kaufoption oder Verpflichtung im Sommer finden könnten. Fakt ist, es besteht wohl Bedarf, aber da interessiert uns natürlich auch eure Meinung. Wie seht ihr das Ganze? Wiegt die Niederlage zu schwer? Ist sie vielleicht gar nicht, ich will jetzt nicht sagen nichts aussagend, aber interpretiert man da jetzt zu sehr rein oder findet ihr auch, dass man jetzt eben tätig werden sollte, um die Ziele der Bayern, die ganzen Titel nicht zu gefährden, sei es die Bundesliga, wo man jetzt auch nur noch einen bescheidenen Vorsprung hat oder eben die Champions League, wo man sich jetzt in die prekäre Situation der Playoffs gespielt hat? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Jetzt reden wir wieder über Vertragsverlängerungen, Gespräche und Co. Auch ein wichtiges Thema bei den Bayern, wo natürlich sehr kapitalintensiv ist. Das ist wahrscheinlich das Geld, was jetzt auch irgendwo für Neuzugänge fehlt oder die Baustellen, wo die Bayern-Bosse vorher beheben müssen. Eine große Baustelle, an der man jetzt Monate gearbeitet hat, ist Alphonso Davies. Der Durchbruch ist gelungen. Bis 2030 soll man unterschreiben. Ich habe gelesen, dass jetzt auch es erste Gerüchte gibt, dass es am Montag soweit sein könnte, dass er die Unterschrift drunter setzt. Vieco heißt da, hat man dann endlich eine sehr, sehr, sehr große Baustelle beseitigt, auch ein sehr großes Problem. Ich meine, die Verhandlungen waren keine leichten. Auch da hat man dann wahrscheinlich wieder mehr Zeit, um als Verantwortlicher den Fokus woanders zu setzen. Jetzt kursieren aber in den Medien schon sehr konkrete Zahlen, dadurch, dass die Laufzeit ja geleakt wurde, wie hoch auch das finanzielle Gesamtpaket sein könnte. Da gab es entsprechend auch die Meldung, dass die Bayern jetzt millionenschwere Zusatzzahlungen leisten müssen. Nicht nur an die Vancouver Whitecaps, die jetzt nochmal wohl beteiligt werden mit einer Millionensumme, sondern eben auch das Vertragspaket inklusive Signing-Fee, was gigantisch ist. Hast du da ein paar mehr Zahlen, die zeigen, wie groß die Davies-Verlängerung eigentlich ist?
Die habe ich, aber ich bin auch erstmal froh, vorweg zu sagen, dass dieses Vertragsthema mit Davies endlich beendet ist oder zu 99% beendet ist. Da muss man immer aufpassen, so oft ich kann das Wort Kehrtwende und Davies eigentlich in den Konventionen gar nicht mehr hören oder auch schreiben. Aber ja, es ist so, es fehlt wohl nur noch die finale Freigabe vom Aufsichtsrat. Und warum muss da er zustimmen? Weil das Gesamtpaket wohl so groß ist. Es gab ja immer wieder Zahlen, die da kursiert sind. Jetzt, was man gehört hat, was die Bild berichtet, sind, sieht so aus, dass Davies pro Jahr ein Fixgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro kassieren soll, was schon mal eine Steigerung wäre, weil er aktuell so bei knapp 10, 11 Millionen Euro liegt. Und zusätzlich zu dem Fixum kommen noch erfolgsabhängige Bonuszahlungen bis zu 5 Millionen Euro. Das heißt, er kann im Idealfall für ihn aus seiner Sicht auf ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro brutto kommen und würde damit im Gesamtpaket auch zu den Topverdienern aufsteigen. Wir haben ja, wissen Sie ja, es gibt so ein paar Spieler, die über 20 verdienen bei Bayern. Dazu gehören Kane, Kimmich, Neuer, Müller und Co. Und Davies steigt aber jetzt in diese Riege auf. Und man muss aber auch fairerweise sagen, dass bei Bayern die Bonuszahlungen wirklich Erfolgsbeteiligungen sind. Also es sind keine Auflaufprämien. Also da muss nicht irgendwie nur die Spiele absolvieren, sondern diese 5 Millionen greifen, ohne dass ich es jetzt bestätigen kann, aber in der Regel greifen die bei Erfolgen wie eben Meisterschaften, Pokalsiegen, Champions League Siegen etc. und auch Scorerpunkten, die er quasi, wo er beteiligt ist. Also die muss man schon sich auch erspielen und erkämpfen, so ist es nicht. Aber dennoch, es ist einfach, es sind 20 Millionen Euro, das ist sehr, sehr viel Geld, gerade in Zeiten, wo man mehrere Mega-Verträge verlängern muss mit Kimmich und Musiala. Und was auch noch hinzukommt, ist das Thema Signing-Fee. Du hast es gesagt, also die Bayern müssen dadurch, dass sie einfach es nicht auf die Kette bekommen haben, auch noch ein dickes, fettes Handgeld bezahlen. Das ist bei Verträgen, die auslaufen, üblich. Warum ist es üblich? Weil der Spieler, wenn er ablösefrei geht, bei einem neuen Club auch ein Handgeld bekommt für die Unterschrift. Und dementsprechend müssen die Bayern dann nochmal was draufzahlen. Und auch da gibt's eine Zahl, die im Raum steht, und zwar in Höhe von 20 Millionen Euro. Das heißt, allein die Vertragsunterschrift bringt Davies sozusagen ad hoc 20 Millionen Euro ein. Und wenn man jetzt mal das zusammenrechnet, im Mathe aufgepasst hat, also 5 Jahre Laufzeit, 20 Millionen Euro Maximalgehalt, sind wir schon mal bei 100 Millionen plus die Signing-Fee nochmal 20. Also das Gesamtpaket aus Gehalt, Handgeld beläuft sich auf 5 Jahre maximal auf 120 Euro. Wenn man ein bisschen konservativer ist und sagt, okay, er hat das Fixgehalt, also diese 75, 5 mal 15 plus die 20 sind es immer noch 95, also an die 100. Das ist schon ein saftiges Paket für einen Linksverteidiger. Und das ist aber auch die Konsequenz, die Bayern sozusagen darauf ziehen, dass man das Thema zu lange wabern lassen, beziehungsweise nicht einen Deckel drauf bekommen hat. Der eine oder andere wird es vielleicht wissen. Im Frühjahr 2023 gab es schon erste Gespräche und damals hieß es, Salihamidžić sei kurz vor einer Einigung. Dann kam das ganze Chaos. Salihamidžić musste gehen, Kahn musste gehen. Die beiden waren so ein bisschen führungslos. Das Thema Davis-Verlängerung schien nicht so Priorität zu sein. Man hat sozusagen das auf die Bank geschoben. Dann kam das Formtief. Die beiden haben gesagt, oh, so viel Geld wollen wir nicht zahlen für den formschwachen Spieler. Und was ist passiert? Jetzt kam das Form hoch. Die Vertragszeit wurde kürzer und dadurch ist der Preis natürlich nach oben geschnellt. Und ich glaube, die Davis-Verlängerung sollte ein warnendes Beispiel für die Zukunft sein, für andere Spieler, dass man da sich nicht zu viel Zeit lassen sollte und dass man einfach frühzeitig mit den Spielern, ja, dass man einfach dran sein muss und vielleicht auch mal in einer schwächeren Phase, wenn man grundsätzlich an den Spieler glaubt, auch mal einen Vertrag abzuschließen, wo vielleicht das Gehalt 2-3 Millionen günstiger wäre als jetzt. Aber es ist, wie es ist. Sportlich ist er weiterhin Leistungsträger. Kompanie setzt voll auf ihn. Und ich denke, die beiden können sportlich damit absolut zufrieden sein. Und ja, wir sind froh, glaube ich, alle, vor allem die Anhängerschaft, wenn dieses Thema Davis durch ist und wir einen Haken dran setzen können.
Ja, das ist viel Geld, das steht außer Frage. Also Sebastian, ich stelle jetzt einfach mal eine ganz freche Frage. Was ist denn dann eigentlich überhaupt nötig, Bratzo und Kahn rauszuschmeißen? Ich meine, jetzt hat Davis genau das bekommen, was er will. Ist ja auch irgendwo eine Steilvorlage für alle weiteren Verhandlungen, für alle anderen Bayern-Stars. Eberl und Freund sind ja eigentlich mit der Verlängerung, obwohl man sie aus Fansicht, Spielersicht feiern kann, ja trotzdem irgendwo auf ganzer Linie gescheitert.
Naja, man hat, was Fakt ist, dass man Kahn und Salihamidžić ja immer vorgeworfen hat, die sind da einfach immer mit dem offenen Geldbeutel rumgelaufen und haben jedem quasi das Gehalt gezahlt, das er sich so wünscht. Das war ja immer das Klischee. Man hat Hernandez vielleicht ein bisschen zu hohes Gehalt gezahlt, man hat den Goretzkas und Kimmich sehr hohe Verträge gegeben. Oliver Kahn hat es ja letztens gesagt, Eberl wird die Realität dann schon irgendwann sehen in den Verhandlungen und jetzt bei Davis ist er da eben angekommen. Also ich kann da auch nur sagen, willkommen in München. Ich denke, er wird die Erfahrung noch öfter machen. Es ist halt einfach nicht so, dass Eberl jetzt da aus Leipzig kommt oder aus Gladbach kommt und da die Supertricks drauf hat, den Zauberstab hat, wie man den Superstars einen neuen Vertrag gibt mit weniger Gehalt. Genau das gleiche Problem wird er bei Kimmich auch haben. Der wird nicht für billig unterschreiben, sonst geht er eben zu einem anderen Club. Bei Sané ist jetzt halt gerade die Situation so, dass er in keiner starken Verhandlungsposition ist. Davis hat sich diese starke Verhandlungsposition erspielt und jetzt kriegt er eben dieses Gehalt. Und ich denke, das wird noch sehr, sehr oft passieren. Ich glaube, man hat Eberl da einfach keinen Gefallen getan, dass man ihm immer diese Sparvorgaben gegeben hat, weil du kannst einfach im europäischen Spitzenfußball keinen Top-Kader haben, wenn du keine Top-Gehälter zahlst. Und da wird auch Eberl oder auch Freund nicht den großen Trick finden, um diese Regeln irgendwie zu umspielen. Das werden wir noch ganz häufig haben. Bei Musiala wird es genauso sein. Da wird man jetzt sagen, ja okay, das ist unser Gesicht für die Zukunft. Bei Kimmich wird man sagen, das ist unser Kapitän der Zukunft. Bei Davis wird man sagen, Hernandez hätte wahrscheinlich genauso viel gekostet. Ist auch einfach so. Fakt wird sein, Eberl wird dieses Gehaltskonstrukt nicht so senken können, wie ihm vorher vorgegeben wurde, außer man würde eben diese Diamanten finden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn Freund jetzt wirklich die jungen Haalands aus Salzburg holen würde, die dann wenig kosten und die dann auf einmal 30 Tore in der Bundesliga schießen, wäre das was anderes. Ich glaube da nur einfach beim FC Bayern nicht dran, weil du wirst beim FC Bayern, kriegst du einfach als junger Spieler, der nicht diesen Namen hat, nicht diese Zeit, um dich da zu beweisen. Da muss es schon ganz schnell gehen, wie es bei einem Pavlovic über eine Zeit lang gegangen ist. Aber schauen wir uns jetzt Pavlovic an, da ist es ja genauso. Da kommt jetzt der Knick und auf einmal spielt wieder Goretzka. Also es ist einfach sehr, sehr schwer beim FC Bayern. Die Gehälter sind hoch und darum glaube ich, ich möchte jetzt nicht sagen, wie du es frech in deiner Frage gestellt hast, hätte man da Eberl überhaupt holen müssen. Aber ich glaube nicht, dass Salihamidžić und Kahn einfach so blind waren und sich da keine Gedanken drüber gemacht haben, sondern die hatten halt auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die nun mal da sind. Und genau auf diese wirtschaftlichen Gegebenheiten wird Eberl jetzt in den nächsten Jahren beim FC Bayern auch treffen.
Ja, und die Bayern stehen jetzt vor einer nächsten schweren Aufgabe. Davis ist jetzt abgehakt. Ihr habt den Namen häufig genannt. Joshua Kimmich ist das nächste große Fragezeichen. Da kann man ja nicht wirklich eine klare Tendenz erkennen. In den Medien überschlagen sich da auch immer wieder die Meldungen. Jetzt gab es Berichte mit Liverpool, ganz frisch reingekommen, wohl Real Madrid, Vieco, da berichtet ja auch die Bild unter anderem, dass die Bayern sich da ja es nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten, dass man sich in Acht nehmen sollte vor Real Madrid. Jetzt hat es bei Davis nicht geklappt. Jetzt stellt sich die Frage, könnte es bei Kimmich deswegen klappen und ärgern diesmal die Madrilenen, die Bayern und nicht andersherum? Bierko, du bist stumm.
Ja, sorry. So, ja, man muss vielleicht zu Beginn so ein bisschen Davis und Kimmich unterscheiden. Davis ist 24, hat jetzt für 5 Jahre unterschrieben, kommt dann mit quasi nach Auslaufen in seine Prime. Und oder ist vielleicht jetzt schon seiner Prime, aber hat da noch ein paar gute Jahre vor sich und kann dann nochmal diesen Schritt zu einem Auslandsclub wagen. Kimmich ist jetzt genau in dieser Position. Das hat auch immer wieder gesagt, daraus macht er keinen Hehl. Er ist jetzt 29. Er lässt sich viel Zeit mit seiner Entscheidung, weil das sozusagen der letzte große Vertrag ist. Es ist die letzte Möglichkeit, auf diesem Niveau noch im Ausland bei einem Top-Club anzuheuern. Und es ist auch ein offenes Geheimnis, dass ihm faktisch jeder Top-Club mit Kusshand nehmen würde, wenn er quasi die Hand hebt. Und du hast es gerade berichtet, es gab immer wieder Meldungen aus dem Ausland, aber auch aus Deutschland, dass die Kimmich seid. Und Kimmich hat sich ja vor kurzem jemanden ins Team geholt, der ihn da ein bisschen unterstützt. Keinen klassischen Berater, aber er hat jemanden, der ihn da einfach unterstützt. Dass wohl mehrere Vereine an die Kimmich-Seite oder an Kimmich herangetreten sind. Dazu gehört wohl Barcelona und Liverpool. Die Spur nach Liverpool soll nicht so heiß sein. Barcelona wissen wir finanziell vielleicht ein großes Fragezeichen. Aber Real und Kimmich sollen wohl auch in Gesprächen stehen. Und das ist natürlich gefährlich. Also das ist brandgefährlich. Der Vertrag läuft in 5 Monaten aus. Wir haben gehört unter der Woche, dass Kimmich, das ist eine Momentaufnahme, aber die Aussagen stehen, Bayern keine Spitzenmannschaft in Europa sind und da wird er sich natürlich umschauen. Und ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, inwiefern Herr Eberl und Herr Freund mit Kimmich schon über Zahlen gesprochen haben. Ich glaube nämlich gar nicht. Und Sebastian hat es gerade gesagt, auch da wird es dann ein Schrecken kommen oder kann es einen großen Schrecken geben. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen hieß es, oder ein paar Monaten, ja, die Bayern wollen verlängern, aber mit angepassten Konditionen, weil man eben sparen muss. Ja, Pustekuchen. Kimmich ist nach wie vor einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, hat einen auslaufenden Vertrag. Leistungsträger, künftiger Kapitän, warum sollte der auf Geld verzichten? Also das macht überhaupt keinen Sinn aus seiner Sicht. Und so sehr er den Verein mag und so sehr er die Bayern mag, der wird nicht auf Geld verzichten. Dementsprechend ist es ein ganz, ganz gefährliches Spiel. Ich bin der Meinung, je mehr Zeit vergeht, desto heißer wird das Feuer und laufen die Bayern Gefahr, wirklich Kimmich zu verlieren. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich sage nur David Alaba, auch da hat man sozusagen wochenlang, monatelang verhandelt, da war man eigentlich auf einem guten Weg. Dann hat laut Bayern die Alaba-Seite das Rad überdreht mit den Gehaltsforderungen. Die Bayern haben öffentlich das Angebot zurückgezogen. Ich denke, bei Kimmich wird es nicht so eskalieren, aber wir wissen alle, je länger so ein Poker läuft, desto höher ist die Gefahr, dass der Spieler geht. Und Zufall oder nicht Zufall, aber Alaba hat damals auch nach Madrid verschlagen. Auch er hat mit München quasi alles gewonnen. Auch er hat gesagt, er wollte eine neue Herausforderung. Und allein die Tatsache, dass wir jetzt im Ende Januar, Anfang Februar sind und Kimmich sich nicht committed hat, zeigt doch, wie ernsthaft und wie schwer ihm die Entscheidung fällt. Das muss man da auch ganz klar sagen. Also ich bin ein Kimmich-Fan. Ich finde, er ist nach wie vor ein Taktgeber im Spiel. Aber es ist schon ein klares Zeichen, wenn ein Spieler seines Kalibers im Februar, 4 Monate vor Vertragsende, sich nicht zum Verein committet und sagt, ich bleibe, ist es schon ein gefährliches Zeichen. Und man muss auch ehrlich sein, er kann nicht nur seine Stärke davon abhängig machen, ob Davis und Musiala bleiben. Das spielt eine Rolle, keine Frage. Aber er muss ja für sich selbst entscheiden und muss ja Vertrauen in den Verein haben, dass der Verein in den kommenden 5 Jahren der Lage ist, Titel zu gewinnen auf nationaler und internationaler Ebene. Und die beiden müssen da ganz, ganz schnell handeln. Also wenn das Davis-Thema durch ist, dann muss Prio 1 Kimmich sein. Und Eberl hat gesagt, vor der Crunch-Time, wir wissen nicht, was die Crunch-Time ist, vielleicht kommt die Crunch-Time gar nicht, aber ich denke, wir sollten dann nicht Richtung März laufen, weil dann wird es vorher richtig heiß, ja.
Ja, interessant und alarmierend ist ja auch, dass Kimmich sich selbst ja in den zahlreichen Interviews, die es so gibt, Sebastian, er stand auch bei dir vor der Kamera nach der Champions League-Niederlage, sich persönlich immer wieder in auch eine sehr gute Position bringt, über seine Zukunft zu sprechen, ist kommt immer wieder, oder man hat immer wieder den Eindruck, als ob er der Taktgeber in den Verhandlungen ist. In der Mixzone hat er ja auch über seine Zukunft nochmal gesprochen. Auch sonst spricht er ja gerne über seine Zukunft und macht ja auch kein Geheimnis draus, dass in der Vergangenheit diese Bindung zwischen den Bayern und ihm in einer gewissen Art und Weise etwas angeknackst ist, dass es eine negative Vorgeschichte gibt. Wie stark ist Kimmich da wirklich? Wird er der sein, der im Endeffekt eben das Machtwort spricht und die Bayern da wahrscheinlich gar nichts mehr zu melden haben?
Ja, Kimmich ist in einer sehr starken Position. Ich habe eh das Gefühl, er ist eigentlich der wahre Leader beim FC Bayern. Nach dem Spiel in Rotterdam war eben Eberl da. Wir haben vorhin schon drüber geredet. Da hat mir das Mir-Samir ein bisschen gefehlt. Manuel Neuer hat auch immer so eine beschwichtigende Art. Kimmich war der Einzige, der vorangegangen ist und gesagt hat, wir sind gerade kein europäisches Spitzenteam. Da war Eberl dann auch so ein bisschen geschockt davon. Aber Kimmich macht klare Ansagen. Und ich denke auch, dass er in den Vertragsverhandlungen klare Ansagen machen wird. Er ist in einer sehr, sehr starken Position, in einer noch viel stärkeren Position als Davis, weil ich sehe keinen Spieler, der jetzt Kimmich so schnell ersetzen könnte beim FC Bayern. Er ist eine absolute Stütze, spielt jede Minute, gibt da wirklich Gas, ist der eigentliche Kapitän, geht da voran. Und was mir auch zu denken gegeben hat in dieser Mixzone war einfach, dass er als Beispiel dann genannt hat von der Spitzenmannschaft, die auch mal gewinnt, wenn sie nicht so gut spielt, Real Madrid, und ist da so ein bisschen ins Schwärmen gekommen. Und ich glaube schon auch, dass Real Madrid ein Verein wäre, der ihn sehr reizen würde. Allein diese Menge an Titeln. Kimmich hat immer gesagt, er möchte Titel gewinnen. Real spielt jedes Jahr um die Titel mit, auch jedes Jahr um die Champions League mit. Hat, glaube ich, 15 Mal die Champions League gewonnen. Also da gibt es Titel zu gewinnen und ich könnte mir schon vorstellen, dass das Real ihn reizen würde. Und wie Vieco gesagt hat, ich denke, dass die Bayern dann echt ein böses Erwachen kriegen könnten, wenn er dann auf einmal kommt und die Zahlen auf den Tisch legt, die Real ihm bietet. Wenn sie so einen Spieler wie Kimmich kriegen können, ablösefrei, dann werden die auch nicht knausern beim Gehalt und bei dem ganzen Paket, das sie ihm anbieten werden. Und dann wird es eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich glaube auch nicht an diese Geschichte, wenn es immer heißt, ja, Kimmich fühlt sich so wohl in München und der hat jetzt eine Immobilie in München gekauft. Also eine Immobilie in München ist immer ein gutes Investment. Insofern kann er da auch 5 Jahre in Real spielen und die vielleicht vermieten und dann nachher kommen. Das sehe ich nicht als Hindernis. Es wird da ganz klar um wirtschaftliche Fakten gehen und um sportliche Fakten gehen. Und ich glaube, dass das der schwierigste Fall wird in den Verhandlungen und dass Real, wenn jetzt wirklich diese Gespräche da sind, dann wirklich auch der stärkste Konkurrent wird bei Kimmich.
Ja, keine leichte Situation für die Bayern, weder sportlich noch intern, was Vertragsgespräche und Co. angeht. Zudem natürlich die Frage, ob man jetzt nochmal auf dem Transfermarkt tätig wird, ob man da nicht wieder etwas vorschnell Entscheidungen trifft und dann womöglich Spieler holt, die gar keine Sofortverstärkungen sind. Vor diesem Problem stand man ja im letzten Winter. Fakt ist, diese ganzen Themen werden uns wahrscheinlich noch die nächsten Tage und Wochen begleiten und alle Infos dazu findet ihr natürlich auf fcbinside.de und in der FCB Inside App. Bis dahin verabschieden wir uns. Am Wochenende wartet nochmal ein Bundesligaspiel gegen Freiburg und dann eben Anfang Februar die Playoffs. Sollte man nicht durch irgendein Wunder die Direktqualifikation erreichen. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bis dahin. Servus.